Brüder und Schwestern im Herrn, was ist das eigentlich für ein Fest, das wir heute feiern? Wir bezeichnen es als das Hochfest der ohne den Makel der Erbschuld empfangenen Jungfrau und Gottes Mutter Maria. Aber was bedeutet denn das? Das bedeutet, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, dass zum ersten Mal seit der Ursünde unserer Stammeltern im Paradies es wieder absolut heilige Schöpfung gibt. Absolut unversehrte Schöpfung. Absolut unbeschädigte Schöpfung. Absolut integre Schöpfung. So absolut, dass wirklich auf sie das, die Billigungsformel des Schöpfers wieder zutrifft, so wie es ja der Schöpfer nach jedem Schöpfungswort, allerdings nicht nach der Erschaffung der Menschen gesprochen hat. Und Gott sah, dass es gut war. Die Mutter Gottes ist diejenige, die zum ersten Mal seit dem Sündenfall im Paradies wieder solche Schöpfung ist, wie sie Gott gewollt und wie er sie das vorgestellt hat. Wir müssen einmal uns bewusst machen, durch die Ursünde im Paradies, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, da ist ja nicht nur die gesamte Menschheit abgestürzt aus dem Paradies, abgestürzt in die Sünde. Wir alle, Sie wie ich, wie jeder Mensch draußen, wird bereits schon mit der Erbsünde im Mutterschoß empfangen. Das heißt ein Empfängnis. Empfängnis ist der allererste, der Urmoment des Daseins eines Menschen im Mutterschoß. Das heißt, keiner von uns, keiner von den Menschen nach Adam und Eva ist ohne diese große Schädigung mehr überhaupt noch im Mutterschoß empfangen. Wir werden als Menschen bereits schon senil und greis und sozusagen als Sterbliche empfangen. Denn der Mensch hätte ja nicht sterben müssen ohne die Sünde. Das muss man sich einmal überlegen. Gerade an der Sterblichkeit des Menschen, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wird überhaupt erst deutlich, wie katastrophal die Sünde ist, die es nicht hätte geben können ohne die Ursünde und die Sünde überhaupt. Der Tod, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ist nicht Natur. Der Tod gehört nicht zur Schöpfung. Den Tod hat der liebe Gott nicht gemacht. Gott ist nicht nur selbst absolutes Leben von Ewigkeit zu Ewigkeit, sondern er will auch nur die Fülle des Lebens für die gesamte Schöpfung. Und abgestürzt mit der Menschheit ist zugleich auch die Schöpfung als Ganze. Wenn wir es mit Naturkatastrophen zu tun haben, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das ist nicht ein Webfehler in der Schöpfung, dass sich der liebe Gott irgendwo verrechnet hätte, dass er die Statik nicht richtig berechnet hätte der Schöpfung, sondern da ist alles zersprungen sozusagen. Die gesamte Schöpfung, Sie können es beispielsweise einmal sich so klar machen, allein an dem Globus, die Weltkugel, die also aus vielen Platten, wie wir sagen, dann sich eben noch zusammenstückelt. Da wissen Sie, was in der Erbsünde geschehen ist. Da ist alles gebrochen. Gott hat die Welt so geschaffen, hat den Kosmos so geschaffen, dass alles aus einem Guss ist. So wie eine Glocke nur dann hell klingt und ihren reinen Klang erklingen lassen kann, wenn sie aus einem Guss ist. Eine Glocke, die auch nur einen Haarriss hat, ist unbrauchbar. Die können sie zerstören und können sie einschmelzen und müssen sie neu gießen, weil sie ansonsten unbrauchbar ist. Und jetzt, unbefleckter Empfängnis, gibt es ein Geschöpf, einen Menschen, von dem wieder gilt, vom ersten Moment, vom Urmoment seines Daseins an Empfängnis, reine, heile, absolut integre Schöpfung, ein absolut integres Geschöpf. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was bedeutet das, wenn man sich das einmal so bewusst macht, was ich gerade so ein bisschen zu entfalten versucht? Das heißt, mit der unbefleckten Empfängnis der Mutter Gottes wird sozusagen ein Unheilszusammenhang aufgrund der Ursünde unserer Stammeltern zum ersten Mal wieder absolut durchbrochen und selbst eine Schneise aus dieser Unheilheit der Welt, aus dieser Zerbrochenheit der Schöpfung überhaupt geschlagen, ein Weg. Und genau dieses Löchlein möchte man beinahe einmal sagen. Das ist genau der Punkt, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, an dem jetzt Gott ansetzen kann. Denn der Heilige kann sich nur mit dem Heiligen vereinen, nicht mit dem von der Sünde Infizierten und mit dem Geschädigten und Gebrochenen. Und das ist die unbefleckte Empfängnis. Wenn wir uns das bewusst machen, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, dann muss uns auch augenblicklich plausibel werden und aufgehen. Wir können dieses Ereignis und damit auch das Fest, das ja dieses Ereignis feiert, überhaupt nicht hoch genug einschätzen und in seiner Bedeutung gar nicht überschätzen. Unbefleckte Empfängnis, Erbsünde. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, heute müsste die Kirche, die müsste voll sein wie Wurst halten. So bedeutungsvoll ist dieser Festtag. Aber wir leben ihn auch in einer Kirche heute, moderne Kirche, die mit Erbsünde nichts mehr anfangen kann. Die auch mit Moral nichts mehr anfangen kann, die mit Sünde überhaupt nichts mehr anfangen kann. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Das ist dieses Gift der Evolutionsideologie. Die Evolution kennt nämlich nur noch Entwicklung. Sie erkennt nur noch einen Prozess. Fällt Ihnen auf, wie lange schon in der Kirche dauernd von Prozessen die Rede ist? Merken Sie das? Das ist evolutive Sprache. Wir schlucken das alles. Das ist evolutive Sprache. Was gibt es denn in der Evolution? Da gibt es nicht mehr Ja und Nein, da gibt es nicht mehr Richtig und Falsch, da gibt es nicht mehr Gut und Böse, sondern da gibt es nur noch Stark und Schwach. Und das Schwache wird rausgekickt. Und in diesem Prozess stehen wir auch mitten in der Kirche. Wer es immer noch nicht gemerkt haben sollte. Das hat alles zu tun mit einer evolutiven Ideologie oder sogenannten Theologie, die sozusagen ein Parallelstrang ist zu der klassischen Theologie, die aufbaut auf Aristoteles und auf dem Widerspruchssatz. Widersprüche gibt es nicht mehr heute. Ich kann das nicht weiter entfalten. Aber es ist nicht verwunderlich, dass niemand mehr über Erbsünde redet oder dass Sünde kein Thema mehr ist heute in der Kirche. Weil das systematisch nicht mehr zu integrieren ist in ein evolutives Denksystem. In eine evolutive, wenn Sie so noch bezeichnen wollen, Philosophie. Das mehr oder weniger in Parenthese, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Die Mutter Gottes als einzige, das einzige Geschöpf, übrigens eine Frau, um es mal so zu sagen, in die moderne Kirche hineinzureden, ohne den Makel der Erbsünde empfangen, ohne persönliche Sünde, absolute Heilheit. Und das ist auch dann das ganz Entscheidende, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, für alles, was nachher die Mutter Gottes geworden ist und für die Erfüllung ihres Auftrags und ihrer Sendung. Wenn wir fragen würden, was ist denn die Bedeutung der Mutter Gottes? Na ja, dass sie Gott geboren hat. Na ja, das ist schon höchst bedeutungsvoll, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Aber das ist doch nicht einfach so vom Himmel runtergefallen. Das ist doch nicht einfach voraussetzungslos, dass sie die Mutter Gottes sein kann, sondern hat genau die Voraussetzungen als unbedingte Möglichkeitsbedingung, dass sie niemals Beute des Teufels war, sondern dass sie immer die reine, absolut integre Schöpfung war und geblieben ist. Für mich ist dieser Festtag heute, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, fast hätte ich gesagt, und da bin ich ganz unkatholisch, denn die katholische Kirche sagt ja, dass der höchste Muttergottesfeiertag die Aufnahme, ihre Aufnahme mit Leib und Seele in den Himmel ist. Das ist natürlich die Vollendung. Da ist dann sozusagen die Entfaltung dieser Blüte. Aber es wäre eine Himmelfahrt mit Leib und Seele und eine Verklärung der Mutter am Ende ihres irdischen Lebens überhaupt nicht zu denken gewesen, wenn sie nicht schon ohne den Makel der Erbsünde empfangen worden wäre. Das ist doch der Witz. Das ist sozusagen der Samenkorn, das ist sozusagen die Nuss, aus der, wenn Sie so wollen, oder diese Wurzel, aus der dann überhaupt diese große, wunderbare Blüte dann heraus entstehen kann. Das ist alles schon in diesem Datum ihrer unbefleckten Empfängnis sozusagen verborgen, enthalten. Der heilige Aristoteles, der hat dieses wunderschöne Wort von der Entelechia, das heißt so viel wie, da ist das Ziel, da ist der letzte Sinn und Zweck sozusagen schon, die Erfüllung praktisch schon drin enthalten, in dem Anfang. Und was dann kommt, ist nur noch Entfaltung dessen. Also alles, was die Mutter Gottes ausmacht, in ihrer ganzen heilsgeschichtlichen Bedeutung, ist völlig undenkbar, könnte es nicht geben ohne heute, ohne ihre unbefleckte Empfängnis. Deutlicher kann man eigentlich das alles gar nicht mehr sagen. Die Mutter Gottes wäre bedeutungslos und hätte nie werden können und nie tun können, was sie war. Und ist bis in alle Ewigkeit ohne dieses Ereignis. Also es ist nicht so, dass Sie sagen könnten, naja, wir sind halt jetzt mal in die Kirche gegangen, es ist ein Hochfest und da geht man halt mal, sondern da muss einem das Herz aufgehen, ganz weit. Also mir geht's jedenfalls so, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Und wenn ich Ihnen davon etwas mitteilen kann, von meinem Feuer, dann ist doch umso besser. Ja, was entfaltet sich denn dann aus dieser unbefleckten Empfängnis? Wofür ist sie denn die Möglichkeitsbedingung, diese Immaculata? Zunächst einmal, dass sie das ewige Wort Gottes überhaupt in ihrem Schoß empfangen kann. Dass sie überhaupt eins werden kann, leibhaftig eins werden kann mit Gott selbst, der zweiten göttlichen Person. Nur deswegen möglich. Und das sagt der Engel ganz deutlich. Wir haben ja jetzt das Evangelium gehört, fast eine Irritation. Das hat natürlich auch mit einer Empfängnis zu tun. Aber es ist ja das Evangelium von der Verkündigung, also der Empfängnis des ewigen Wortes Gottes in ihrem Schoß in Nazareth. Aber nicht ihre Empfängnis im Schoß ihrer Mutter Anna. Darum geht es ja heute. Und trotzdem, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, enthält dieses heutige Evangelium von der Verkündigung des Herrn ein Evangelium in sich über ihre unbefleckte Empfängnis, nämlich in einem einzigen Wort, in einem einzigen Wort. Begnadete, der Bote des Himmels, der im Auftrag Gottes kommt, bezeichnet sie als Kecharitomeni. Das heißt, du bist die schlechthin Begnadete. Das ist sozusagen ein Zustand deiner Person, dass du voll der Gnade bist, wie wir es ja auch im Gegrüßet seist zu Maria beten. Das heißt, voll der Gnade, wo alles voll der Gnade ist, da ist dann kein Platz mehr für die Sünde. Das eine schließt das andere kategorisch eben aus. Weil du voll der Gnade bist, weil du die Kecharitomeni bist, weil du die Begnadete bist, deswegen bist du auch die unbefleckt Empfangene. Das ist sozusagen auch analytisch in dieser Anrede des Engels schon enthalten. Und so wird dann die Jungfrau von Nazareth Mutter Gottes. Das heißt, Gott nimmt aus ihr, aus ihrem, dieser reinen Schöpfung und kann es auch nur aus dieser reinen Schöpfung und als reine Schöpfung ihren Leib, aus ihrem Leib, den menschlichen Leib annehmen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was meine ich damit, wenn ich es jetzt so mache? Kommunionbanken. Sein Fleisch ist ihr Fleisch. Sein Fleisch ist ihr Fleisch. Ist uns das eigentlich bewusst? Ungeheuerlich. Natürlich ist ein wesentlicher Unterschied zwischen dem, was wir in der Kommunion empfangen und das, was der Herr aus ihr genommen hat. Worin besteht der Unterschied? Dass er aus ihr ja nur die menschliche Natur genommen hat. Und auch nur nehmen konnte. Und was empfangen wir hier? Nicht nur seine wahre menschliche Natur, Fleisch und Blut, sondern natürlich auch, was er mit dieser Natur geeint hat. Gott. Sie ist natürlich nicht Göttin. Aber was die menschliche Komponente der Heiligen Eucharistie betrifft, das ist von ihr genommen. Das ist großartig. Mensch, das muss man mal an sich rankommen lassen. Das muss man in sich eindringen lassen. Dann ist die Mutter Gottes auch nicht mehr irgendwie ein schön Bild, und wo man dann sagen kann, schön Blümelchen dabei gestellt und ein paar feuchte Augen und unsere liebe Mutter und so weiter, was sie auch ist und was nicht kleingeredet werden soll. Aber die Mutter Gottes ist spielt in der Kirche praktisch so was wie eine stiefmütterliche Rolle. Die Mutter Gottes ist konstitutiv für Kirche. Ohne diese unbefleckte Immaculata könnte es Kirche, Sakramente, alles nicht geben. Also sie ist alles andere als schmückendes Beiwerk, sondern Säule der Kirche. Sie ist sogar die in Person, die Verkörperung, Urbild, Idealbild der Kirche Jesu Christi, seines mystischen Leibes. Kann man gar nicht deutlich genug sagen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich möchte mir so danach in die katholische Kirche mal wieder die ganze Bedeutung der Mutter Gottes hineinzutragen. Da ist ja doch eine wunderbare Botschaft zu etwas. Möglich gemacht hat es der Herr am Kreuz. Das ist etwas, was erstaunlich ist, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Wie kann denn die Mutter Gottes unbefleckt empfangen sein, aufgrund des Kreuzesopfers ihres Sohnes? So eine Frage, ne? So nicht selbstverständlich. Die Empfängnis geht doch zeitlich dem Opfer voraus. Der brillante Kopf, der selige Duns Cotus, ein Franziskaner Pater, der 1308 gestorben ist und in der Minoritenkirche in Köln begraben liegt, in Parenthese einmal bemerkt, der hat gesagt, ja, sie ist die Vorauserlöste, die Präservatrix, die Vorausbewahrte, vor dem Makel der Erbschuld bewahrte. Das ist das Stichwort, das ist das, fast hätte ich gesagt, das Zauberwort, Präservatrix. Das konnte nur so ein brillanter Geist, wie er in Duns Cotus, den ich über die Maßen schätze, und der bestimmt also an Geisteskraft einem Thomas von Aquin nicht nachsteht, das ist nur dem möglich gewesen. Aber das ist genau der Punkt. Aber wie ist das möglich, dass das Kreuzesopfer vorauswirkt, eben auf die unbefleckte Empfängnis hin, schon da wirksam wird? Weil das Opfer des Kreuzes im Raum der Ewigkeit steht. Wenn es nicht im Raum der Ewigkeit stünde, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir könnten gar keine heilige Messe feiern. Sondern heilige Messe feiern, das bedeutet doch, dass der zeitliche Raum sozusagen zusammengeschoben wird wie bei einer Ziehharmonika, sodass wir uns im Abendmahlsaal befinden vor 2000 Jahren gleichsam. Das heißt, er wird sozusagen, dass der zeitliche Ablauf wird sozusagen zusammengeschoben. Und dieses ist das entscheidende Moment, dass der Duns Cotus wirklich richtig erkannt hat. Die Mutter Gottes ist die als Urbild und Idealbild der Kirche, als Urgestalt der Kirche, die eben dann selbst aus der Seite des neuen Adam geboren worden ist, genommen worden ist, auf eine geistliche, spirituelle, göttliche, geheimnisvolle Weise. Allerdings voraus bewahrt, in dieser Vorausbewahrtheit. Ja, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Gottes Mutterschaft Jetzt haben wir ja bald Weihnachten. Heilige Eucharistie. Heilige Eucharistie, das ist Sakrament der Kirche. Aber auch die Kirche kann es ja nur geben mit der Mutter Gottes, aufgrund ihrer Immaculata, aufgrund ihrer unbefleckten Empfängnis. Es ist doch nämlich kein Zufall, was uns im ersten Kapitel der Apostelgeschichte berichtet wird. Nämlich, dass die Mutter Gottes zusammen mit den Aposteln im Obergemach, das heißt im Abendmahlsaal, dort, wo die Eucharistie begründet wurde, eingesetzt wurde durch den Herrn, dass dort dann auch der Ursprung der Kirche ist. Und sie ist in der Mitte, sie ist die Herzmitte der Kirche. Und zwar als notwendige Person, denn nur sie als Immaculata vermochte, die Fülle des Heiligen Geistes ja nicht nur herabzuflehen als absolut Sündelose, sondern sozusagen auch durch sich hindurchgehen zu lassen in die Kirche hinein, zu den Gläubigen. Sie vermittelt schon den Heiligen Geist an Pfingsten als Immaculata, sodass Kirche an Pfingsten überhaupt erst werden kann. So wie das ewige Wort durch sie hindurch Fleisch und Mensch geworden ist, so durch sie hindurch wirkt der Heilige Geist in die Menschheit, soweit sie den Glauben angenommen hat, damit aus diesem Haufen von Gläubigen jetzt der mystische Leib Christi seine Kirche koordiniert und konstituiert und organisiert wird, strukturiert wird. Ohne Mutter Gottes keine Kirche. Und bei ihrer Himmelfahrt, die mit Leib und Seele, die es ebenfalls nicht geben könnte, ohne ihre unbefleckte Empfängnis, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was bedeutet das? Wenn sie in Person die Kirche Jesu Christi, seinen Leib idealiter verkörpert, das heißt, in ihr, in der Mutter Gottes, in der verklärten Mutter Gottes an Maria Himmelfahrt, ist die Kirche als Ganze schon in ihrer Vollendung. Nicht nur in ihrem Haupt bei der Himmelfahrt des Herrn, sondern auch in ihrem Leib. Nur repräsentiert und verkörpert in diesem Urbild der verherrlichten Mutter Gottes mit Leib und Seele, wohlgemerkt, das ist das Entscheidende. Es hat ja auch seine große Bedeutung, sich das bewusst zu machen. Was wird aus der Kirche und wird die Kirche untergehen? Und wenn man dann so resonieren hört von den Leuten, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die Kirche könnte schon deswegen nicht untergehen, weil es vor einer Kirche aus Sündern schon die Kirche in ihrer Vollendung gibt, verkörpert im Haupt Jesus Christus und im Leib der Immaculata. Was dann sozusagen die Baustelle Kirche, was dann sonst noch so da dazukommt, das ist dann sündhaft, aber das ist sozusagen alles nur noch Anbau. Der Kern ist echt, unzerstörbar, vollkommen und integer, heute und in alle Ewigkeit. Amen.